Liebe Gemeinde, es gibt so eine Frage, die habe ich früher regelrecht gehasst. Vom Teenie-Alter angefangen bis Mitte 20 habe ich sie täglich gehört, mehrmals. In den 30er Jahren so einmal die Woche. Und ich höre sie bis heute immer noch. Heute finde ich sie eher lustig. Die Frage lautet, bist du wieder gewachsen? Oder wächst du noch? Wie gesagt, heute eher lustig, weil ich denke, da wäre ich mit fast 50 praktisch ein biologisches Wunder. Aber ich habe das lange Zeit so gehört, wie die Frage an einen Übergewichtigen, nimmst du noch zu? Also frag die Großen nicht und die etwas Korpulentere nicht, das braucht man nicht. Und ich dachte, das ist vielleicht so ein bisschen wie eine Art Therapie, wenn wir das mal so als Anlass nehmen für die heutige Predigt, uns darüber auszutauschen. Na, wächst du noch? Bist du in letzter Zeit gewachsen? Meine Nachfolger, sagt Jesus, die wachsen, wenn es gut geht. Die bringen Frucht. Da tut sich was. Zunächst mal, wo holt uns dieser Text ab? Wie haben wir den gerade eben gehört? In einer sehr schönen Übersetzung, hast du auch sehr schön vorgelesen. Auf welche Vorerfahrungen trifft dieser Text und vielleicht auch welche Vorbehalte bei uns? Ich denke bei Weinstock erstmal an sowas hier. So sehen die Weinstöcke im Remstal aus, wo Elisabeths Vater wohnt und wo wir öfter zu Besuch sind. Das sind so auf Leistung getrimmte kleine Pflanzen. Hier mit nur einer einzigen Rebe, da kann es auch mal zwei geben, maximal drei werden geduldet und die werden dann kräftig beschnitten. Da wird echt viel weggeschmissen. Die Reben werden an Draht angebunden und ordentlich mit dem einen oder anderen behandelt. Ja, und die bringen dann echt Frucht. Stehen da so in Reih und Glied. Und wenn die keine Frucht bringen, dann werden die ausgerissen. Dann wird der ganze Weinberg auch schon mal umgepflügt. Und Jesus sagt ja auch, wenn die Rebe nicht Frucht bringt, dann kommt sie weg, dann wird sie verbrannt. Und ich sage euch, ich will so eine Rebe nicht sein. Ich möchte an so einem Weinstock nicht sein. Glücklicherweise kannte man damals zur Zeit Jesu solche Weinstöcke noch gar nicht. Und wir müssen wohl eher an sowas hier denken. Ein richtig alter Weinstock, der schon manche Sommer und Winter hinter sich hat. Man sieht es ihm auch an. Der aber immer wieder Frucht gebracht hat und manchmal auch ein Jahr Pause. Aber doch hat er seinen Besitzer beständig Trauben gebracht und Freude geschenkt. Und hier die Frucht, ach, das ist schön, ne? Da werden Assoziationen geweckt, um die es offenbar Jesus geht. Das Bild vom Weinstock ist in der Bibel und auch im außerbiblischen Umfeld ein durch und durch positives Bild. Wein, das ist Lebensfreude. Wein wird bei Festen getrunken. Im Weinberg, da können sich Mann und Frau schon mal gehen lassen. Wein, das ist nicht das zum Leben unbedingt notwendige. Wein ist der Genuss. Das ist Freude, Feiern des prallen Lebens, Wonne. Mit diesem Bild ist eine ganz tiefe innere Sehnsucht angesprochen. Woher versprichst du dir wahres Leben? Wer oder was gibt dir Erfüllung? Wo willst du hin? Wonach sehnst du dich im tiefsten? Und eigentlich müsste man jetzt schon wieder Pause machen, kannst durch die Reihen gehen oder uns in Ruhe lassen, aber einen Moment nachdenken, meditieren. Von wem oder was verspreche ich mir Glück? Wonach strebe ich, träume ich von? Und wenn Jesus so betont, ich bin der wahre Weinstock, ich bin der Weinstock, bleibt in mir, dann ist das eine ganz tiefe Aussage. Die biblischen Autoren behaupten, in Jesus liegt das Geheimnis verborgen, von Glück und Zufriedenheit. Denkst du über Jesus nach, dann geht es da nicht nur um einen Mann, der um das Jahr 30 herum gekreuzigt wurde. Und da geht es auch nicht nur um einen Religionsstifter. Und es geht da nicht nur um einen, der dich in den Himmel bringt oder in die Hölle. Es geht da um ganz vieles, gar nicht in erster Linie. Es geht um das Geheimnis des Lebens. Es geht um Erfüllung. Es geht um Ziel, um Glück. Um Wonne. Aber wenn das so ist, wenn das so sein sollte und ich mich jetzt hier nicht schon in der Einleitung völlig vergaloppiert habe, wenn Jesus der Glücksbringer, der Freudeschenker ist, warum sind wir dann so, wie wir sind? Ne? Warum gibt es so viele depressive Christen? Warum so viel Unglück unter uns Frommen? Warum merkt man uns das oft nicht so an? Also mir schon. Also das war jetzt ein bisschen zu laut gelacht. Nein, die Mehrheit von uns, wenn wir ehrlich sind, dann müssten wir zugeben, ich habe da wohl Wachstum erst noch vor mir. Danke, dass du so ehrlich warst, Daniel. Die Predigt ist für dich. Und ich schließe mich damit ein. Ich kann das nicht sagen zu meinen Nachbarn, ihr seid aber echt unglückliche, sinnentleerte, unzufriedene, arme Tröpfe. Wie sehr bedauere ich euch, dass ihr an dem Geheimnis meines Lebensglücks nicht Anteil habt. Ja, ihr hängt jeden Tag am Zaun und fragt euch sicher, woher kommt es, dass Martin so ausgeglichen ist und von Freude und Sinn erfüllt durch sein Leben geht, während wir in Angst und Trübsal unser Leben fristen müssen. Ja, leider, leider. Oder auch zum Glück hat das mit der Realität nichts zu tun. Und ich denke, wir haben schon viel gewonnen heute Morgen, wenn wir den Ehrlichkeitspegel unter uns ein bisschen erhöhen. Mal alle gescheiterten Christen Hände hoch. Oh. Ich wollte sagen, müssen wir gar nicht, aber ihr wart so schnell. Und das kann so hilfreich sein, das kann so entkrampfen, so ein Schmunzeln. Ich weiß gar nicht, Scheitern ist nichts zum Schmunzeln. Aber jetzt schmunzeln wir plötzlich. Gut, geben wir unser Straucheln, unser Suchen offen zu. Und sprechen wir es klar aus, die Tatsache, dass man sich taufen lässt und Mitglied einer Gemeinde wird, muss einen kein bisschen glücklicher machen. Ich lade nachher noch zum Taufseminar ein. Ja. Also ich meine das schon, das ist was Tolles, Taufe. Aber trotzdem, Gottvertrauen muss nicht die Quelle von Glück und Zufriedenheit sein. Manche macht der Glaube unglücklicher. Die werden von religiösen Gedanken gequält. Nicht mal sündigen können die fröhlich. Immer ist da ein Gott, der richtet, urteilt, einem das Leben vermiest. Und es kann auch in ganz andere Richtung gehen, dass da einer sich durch den Glauben so wenig gönnen kann, dass er sich nur noch aufopfert. Und was gibt's nicht alles an Begründungen, warum Christen möglicherweise unglücklicher sind als andere? So, ich möchte mit uns heute Morgen ein bisschen nachdenken über Wachstum im Glauben, ausgehend von unserem Bibeltext und dabei ein paar Impulse liefern, die vielleicht Lust darauf machen, sich neu und intensiv mit diesem Weinstock zu verbinden, mit diesem guten Weinstock. Und dabei, und das ist für mich wichtig, gleich ganz zu Beginn, für mich ist der Glaube nicht so eine Art Glückspille, ja, die Droge für die Frommen, völlig besoffen von Gott und deshalb so zufrieden. Sondern ich möchte eine kleine Skizze liefern von einem unreifen Glauben einerseits und von Schritten der Reifung andererseits. Woran zeigt sich ein eher unreifer Glaubens- und Lebensstil und wie kann umgekehrt Frucht entstehen? Dazu einige Gedanken. Und dabei, das ist gleich der erste Punkt, sind Zufriedenheit und Glück eher so Nebenprodukte. Strebst du dein Glück an mit aller Macht, deine persönliche Erfüllung, ich glaube, wirst du scheitern. Unreif leben und glauben heißt für mich unbedingt nach dem eigenen Glück streben. Die eigene Zufriedenheit, die Stillung meiner Bedürfnisse. Und es ist so paradox, wie soll das Erfüllung bringen, zu verzichten? Aber doch billiger ist der Christus nicht zu haben. Und das begegnet mir ja bei Christen genauso wie bei Nichtchristen, dieses Pochen auf das eigene Recht, den eigenen Vorteil. Ich muss zusehen, dass ich nicht zu kurz komme. Das ist meins und das ist deins und meins halte ich fest. Und das macht so unglücklich. Das bringt so wenig voran. Stattdessen sagen zu können, ich überlasse mich einem anderen. Ich strebe nach einem Ziel, das höher ist als ich selbst. Ich werfe mich in das Meer seiner guten Absichten. Ich bade mich in seiner Sinnflut. Ich weiß noch gar nicht, wo er mich hinführt. Aber erst komme ich und dann komme ich, das kann es nicht sein. Das ist auch ein Prozess. Und da bist du mit der Bekehrung noch nicht fertig. Nicht Selbstvergessenheit ist das Ziel, aber ich richte mich aus auf einen, der größer ist als ich. Und der richtet mich aus auf meinen Nächsten. Unreife, Abwesenheit von Frucht ist, ich muss um jeden Preis erreichen, dass meine Bedürfnisse gestillt werden. Ich muss zu meinem Recht kommen. Und wenn das nicht so ist, dann werde ich sauer oder bitter. Und saure Trauben sind unreife Trauben, bittere Trauben auch. So sieht reifes Leben nicht aus. Das bringt uns nicht weiter. und andere auch nicht. Direkt im Anschluss an unseren Text spricht Jesus es aus, was im Kern jede Frucht ausmacht. Und da müssen wir überhaupt gar nicht spekulieren. Jesus ist sehr klar. Das ist mein Wille, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Johannes 15, Vers 12. Glauben wachsen heißt an allererster Stelle lieben können oder lieben können lernen. Viele Christen verstehen ihren Glauben als Zustand. Da gibt's drin und draußen, da gibt's ja oder nein, Christ ist man halt. Aber Glaube ist Verwandlung. Glaube ist Prozess, ist Bewegung und nicht ein Status, den man einmal erreicht hat mit der Taufe oder anders. Ein Beispiel dazu. Wir schauen auf die Karwoche zurück und das Geschehen von Kreuz und Auferstehung. Heute ist der Sonntag Jubilate. Und da geht es um das neue Leben. Da sollen wir jubeln über das neue Leben von Kreuz und Auferstehung. Ja, und wenn es nichts zu jubeln gibt, ist doof. Und du kannst jetzt sagen, das Kreuz ist die Sühnung meiner Schuld. Es ist die Reinigung von aller Sünde. Ich bekenne mich zu Jesus, dem Erlöser und Heiland. Das ist ein gutes, ein richtiges Bekenntnis. Aber möglicherweise verändert das gar nichts. Durch ein Bekenntnis, und sei es noch so ehrlich gemeint und sei es noch so richtig, wirst du nicht jemand anders. Es geht darum, die großen Worte und Bekenntnisse in den Alltag zu übersetzen. Es geht darum, es zu praktizieren, es täglich zu leben. Ich gucke euch da von der Lebensschule an, ja? Genau da setzen wir hier heute an. Mir hat da mal ein Bild geholfen. Jemand sagte mal, das Kreuz ist wie ein Transformator. Früher gab es an jeder Ecke so Transformatorhäuschen. Ich weiß gar nicht, wo die geblieben sind. Du Physiker, du weißt das vielleicht. Warum haben wir die heute gar nicht mehr? Aber jedenfalls, ich bin kein Physiker, aber ich weiß, Transformatoren haben die Aufgabe, Spannung zu verwandeln. Und zwar große Spannung, die sonst zerstörerisch werden, in eine Spannung, die das Leben möglich macht. Da kommt aus der Steckdose kommen 220 Volt. Das ist viel zu viel für deine kleine Eisenbahn. Und der Transformator sorgt dafür, dass die Spannung nutzbar wird und dass die kleine Eisenbahn sich bewegt. Und das gleiche Prinzip gilt auch für diese ganz großen Starkstromleitungen, dass ein Transformator Spannung verändert, umwandelt, dass sie nicht mehr zerstört, sondern Gutes bewirken kann. Übertragen, all die Wut, der Hass, das Unrecht um uns herum, es kann uns zerstören. Das kann uns kaputt machen. Und dann können wir uns auch einen Sprengstoffgürtel nehmen oder eine Kalaschnikow. Und dann kämpfen wir für das Recht, aber so richtig. Na, das würden wir nicht machen. So krass sind wir nicht. Aber die Kollegin mal so richtig hassen oder den Chef. Und zu sagen, nein, ich mache das nicht, das hilft nicht. Da ist so eine große, negative, zerstörerische, überfordernde Spannung in uns. Und jetzt zu lernen, mit dieser Spannung zum Kreuz zu gehen, zu sagen, Herr, verwandle du meinen Hass, verwandle du meine Wut. Und das geht nicht sofort. Ein Gebet und fertig. Das ist ein Lernprozess. Und das hat mit Reifen zu tun. Zu bekennen, du bist der Herr, das Lamm, der Erlöser, ist das eine. Es zu loben, im Gesang zu sagen, ist das eine. Aber dieses Bekenntnis täglich zu leben und einzuüben, im Straßenverkehr. Na gut, das ist ein bisschen eine Überforderung, dass man ein böses Wort. In der Familie, an der Supermarktkasse, wo wir so sind, es einzuüben. Herr, wie kann ich meine Wut, meinen Hass verwandeln? Verwandle du das. Wie kann ich liebevoll, konstruktiv mit meinem Nächsten umgehen? Christus, transformiere du die negative Spannung in mir in positive Energie. Also ein erster Schritt der Reife, Liebe üben. Nicht auf Kosten der Selbstliebe, sondern über das Kreuz, über dem Zeichen der Hingabe Gottes, über das Kreuz selbst Hingabe und Liebe lernen. Ein zweiter Gedanke, Wachstum statt Wundersucht. So habe ich das genannt. Ich wiederhole es. Wachstum statt Wundersucht. Jesus hat ja echt Wunder getan. Ich glaube das. Aber hier in unserem Text sagt er nicht, und hier, meine lieben Jünger, meine lieben Nachfolgerinnen, habe ich die Früchte eures Glaubens. Hier habt ihr Glaube, Liebe, Hoffnung. Ich habe euch was Schönes mitgebracht. Er sagt, bleibt in mir und bringt Frucht. Ihr sollt wachsen. Ihr sollt heranreifen. In euch soll Frucht entstehen. Charismatiker dieser Welt, aufgepasst. Gelegentliche Wunder ersetzen nicht unsere Persönlichkeitsentwicklung. Wo kommt das her, dass wir meinen, Gott würde unser Gebet um Weisheit, Geduld, Frieden oder Erfolg von jetzt auf gleich erhöhen? Wieso meinen wir, wir hätten darauf ein Anrecht? Jesus sagt, Frucht bringen, wachsen, dranbleiben, das ist der Weg. Nicht ausweichen, indem wir sagen, ach Jesus, warten ist so anstrengend, mach du mal. Ich kenne diese Disziplin noch aus der Schulzeit, beten statt lernen. Hat nicht so gut geklappt, kann ich nicht empfehlen. Ist uns auch nirgends versprochen. Und ich glaube, wir müssen das auch mal ganz deutlich als Irrlehre kennzeichnen. Als müsste man nur beten und dann würde sich die ganze Warterei und Lernerei erledigen und das Schmerzvolle daran und das Unbequeme. Ja, es heißt im Text, wenn ihr in mir bleibt, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Aber das heißt offenbar nicht Wunder statt wachsen, sondern es heißt dranbleiben lohnt sich. Bleibt in mir. Und ihr werdet immer mehr eins werden mit dem Willen Gottes. Ihr wachst in Gottes Ziele immer mehr hinein. Es gibt so Spezialisten in dieser Disziplin, beten statt wachsen, und die klingen so fromm. Hat Jesus nicht selbst Tote auferweckt? Hat er nicht gesagt, wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, dann sind dir alle Dinge möglich? Also beten wir, dass die Bitterkeit geht und dass die Sucht verschwindet und dass dir Weisheit und Mut geschenkt werden. Aber so funktioniert das nicht. Jedenfalls nicht in der Regel. Also ich habe es noch nicht erlebt. Und es wäre auch langweilig. Wir gucken uns nochmal das Bild an von dem alten Weinstock. Der ist echt alt. Weiß nicht wie alt. Manches ist krumm gewachsen. Und manches, wenn wir mit dem Weinstock reden könnten, ich bin sicher, das hat er sich in seinem Leben anders vorgestellt. Auf manches hätte er gut verzichten können. Manches tut in der Erinnerung noch weh. Aber selbst dieses Holz ist einbezogen. Selbst durch dieses Holz fließt der Lebenssaft, der schließlich zu Wachstum und Frucht führt. Jesus spricht von Gott als dem Weingärtner. Der sorgt für Frucht. Und der Weingärtner, der schneidet ja immer wieder Triebe ab. Und das ist nicht schön. Das macht auch keinen Spaß. Und da kann auch die Rebe, wenn es gerade wehtut, vermutlich gar nicht erkennen, wozu sollten das jetzt gut sein. Aber doch, sagt Jesus, diese Prozesse sind nötig. Die führen zur Frucht. Der Weingärtner will Frucht. Und deshalb mutet er uns manchmal auch Schmerzen zu. Wobei ich nicht sagen will, alle Schmerzen hängen zusammen mit dem Beschneiden des großen Weingärtners. Das finde ich einen gefährlichen Gedanken. Aber Gott wirkt beständig in unserem Leben, wenn wir es denn zulassen, durch Schmerz und Glück, dass wir reifer werden, fruchtbarer. Ist das nicht eine schöne Vorstellung? Dass Gott an unserem Leben tätig ist und es reifer macht und fruchtbarer. Ich finde das eine total schöne Vorstellung. Offenbar dürfen wir die haben und mit dieser Fantasie leben. Herr, danke, dass du dabei bist, in meinem Leben was zu verändern und Frucht hervorzubringen. Mir hat mal jemand bei einem Hausbesuch ein Los der Fernsehlotterie gezeigt und gesagt, das ist meine Gebetserhörung. Oh, sag ich. Ja, ich habe dieses Los und das Gebet gekauft. Für eine Freundin, die braucht dringend Geld. Und Gott kann doch machen, dass die richtige Losnummer gezogen wird. Ja, habe ich gesagt, vermutlich kann der auch die Finanzprobleme so wegnehmen oder kann er Geld vom Himmel regnen lassen. Aber er pflegt das nach meiner Erfahrung nicht zu tun. Ich hätte der Freundin lieber die 5 Euro geschenkt. Und dann stehst du da wie ein Ungläubiger. Und als Pastor ist besonders doof. Aber heute, das sind jetzt 4, 5 Jahre her, sehe ich das klarer und benenne das auch so. Das ständige Warten auf das Eingreifen Gottes ist ein Zeichen von Unreife. Wir können ständig Gottes Segnen erwarten, seine Nähe und Begleitung, auch im Schmerz. Aber die Erwartung von Wundern, die hat Jesus auch immer wieder abgelehnt. Und hier sagt er, bleibt in mir. bringt Frucht. Und das ist nicht durch Beten und Wunder, auf Wunder warten zu ersetzen. Noch ein Beispiel zu dem Thema Wunder statt Wachsen. Vielen von uns sagt das biblische Gebot des Zehnten noch was. Zum Glück. Also das Prinzip, der zehnte Teil meines Geldes gehört Gott. Auf der letzten Seite des Alten Testaments ist dazu was ausgeführt. Bringt den Zehnten in voller Höhe in mein Haus und prüft mich damit, ob ich euch nicht mit vollen Händen segnen will. Malachi 3. Und daraus haben Christen eine Lehre gemacht. Wenn du den Zehnten gibst, dann tut Gott ein Wunder. Monat für Monat. Da kommt der und vermehrt dein Geld. Macht, dass du nicht ärmer wirst. Ja, und mag das jetzt unseren Finanzhaushalt ins Wanken bringen, aber ich halte diese Theorie für unbiblisch. Würde das stimmen, würden wir aus purem Eigennutz den Zehnten geben. Das Gebot gebt ab, würde uns nicht unabhängiger von Geld machen, sondern abhängiger. Das wäre eine Art Tauschhandel mit dem lieben Gott, der sich auf übernatürliche Weise Monat für Monat beweisen muss. Ich denke, diese Regel mit dem Zehnten, da geht es um Wachstum und nicht um Wunder. Du lernst, mit weniger auszukommen. Du kannst lernen, zu verzichten, abzugeben. Weniger abhängig sein vom Mammon. Geld ist nicht alles. Das übe ein. Genieße, was du hast und presse nicht alles aus dem Leben und dem Geld heraus durch Festhalten. Eine Frucht, mit weniger auskommen. Mich bescheiden können. Ein Lernprozess. Und ich glaube, das sollen wir beim Abgeben von Geld lernen. Und nicht, dass wenn wir viel in den Klingelbeutel tun, dann passiert auch ganz kurz darauf ein Wunder. Das würde uns ja mehr an das Geld binden. Es gibt jetzt Leute, die sagen, das ist mein Lieblingstext. Jesus fordert uns auf zum Bleiben. Bleibt in mir. Es gibt Leute, Christen oder nicht, die lieben alles, was mit Bleiben zu tun hat. Es soll alles so bleiben, wie es ist. Meine Überzeugungen von früher, die behalte ich bei. In der Gemeinde soll alles so bleiben, wie in der seligsten Vergangenheit. Und auch mein Glaube. Ich versuche, meinen Kinderglauben hinüber zu retten, bis ich einmal sterbe. Zweifel sind bedrohlich. Zu viel Veränderung ist nicht gut, weil Jesus ja auch das Bleiben so schätzt. Und ein Weinstock, der bewegt sich schließlich auch nicht. Liebe Gemeinde, lassen wir uns nicht täuschen. Jesus verwendet ein organisches Bild. Da tut sich so viel. Da wächst was. Einiges stirbt ab. Nichts ist starr. Alles ist voller Bewegung, Leben, voller Auf und Ab. Und Jesus fordert uns auf, den pulsierenden Lebenssaft Gottes zu spüren, wahrzunehmen und zu nutzen. Das Denken, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich Christ und sogar Baptist, jetzt bin ich liebevoll genug, endlich ist mein Glaube gefestigt, endlich habe ich die lästigen Zweifel hinter mir gebracht. Das ist Blödsinn. Wir sind mit einem lebendigen Herrn verbunden. Also Mut zum Risiko, Mut zum Ausprobieren, Mut zur Sünde, habe ich mal gesagt in einer Predigt öffentlich, hat total Ärger gegeben. Mut zur Sünde. Ich erkläre das, warum ich finde, also die richtige Seite davon, ob der richtig ist, weiß ich nicht, aber die richtige Seite davon, die will ich mal erklären. Das ist für mich ein ganz wichtiger Wachstumsschritt, weg vom Schwarz-Weiß, weg vom Entweder-Oder, weg vom Alles-oder-Nichts, weg vom So und nicht anders. Ich habe das eben schon gesagt. Es gibt manche christliche Argumente, die klingen so fromm. Ein Wunderglauben, ja. Wenn einer sagt, ich vertraue auf Gott, der kann alles. Das ist so richtig. Und kann aber trotzdem manchmal unreif sein. Da bleibe ich auch bei. Und so ist es auch bei vielen ethischen Fragen. Da kannst du Christen treffen und manche Prediger tun sich da ganz besonders hervor. Die wissen immer, was richtig ist. Weil das Wort Gottes ja so klar ist. Ehebruch und Scheidung, klarer Fall. Sucht, Verzweiflung, Unglaube, hat alles seinen Grund. Wahrheit und Lüge, Gut und Schlecht, Sünde und Frucht, die wissen scheinbar immer, wo die Grenze verläuft. Fritzchen wird von seiner Mutter gefragt, worüber hat denn der Pfarrer gepredigt? Über die Sünde, sagt Fritzchen. Und was hat er gesagt? Er ist dagegen. Ne? Kennt ihr alle. Manches ist so vorhersehbar. Und ich finde es wirklich nicht überflüssig, die Bibel zu befragen, was fördert oder hindert das Leben? Welche Werte, welche Richtung kennzeichnen das Reich Gottes? Das ist eine gute Frage. Aber verwenden wir die Antworten nicht dafür zu urteilen. Gut, dass ich nicht so bin. Ich habe noch nie abgetrieben. Also ich jetzt wirklich nicht. Ich bin auch ein Mann, glücklich. Bin kein Dieb. Habe keine Panama Papers, bin ich viel zu arm für. Bin heterosexuell und treu und Christ. Ja, nur die da draußen, die kriegen es irgendwie nicht geregelt. Das stört schon. So diese Denke, die ist nicht zum Stolzsein. Das ist unreif. Ich habe im Ostergarten eine syrische Gruppe durch die Ausstellung geführt und leider kam der Übersetzer nicht. Und da war so ein kleines, 9-jähriges Mädchen, die konnte am besten Deutsch, also musste sie die Aufgabe übernehmen. Und dann hörte ich immer auf meine Ausführungen hin ständig Allah, Allah, Allah. Und das war das einzige Wort, was ich verstanden habe. Und ich wusste natürlich, Allah ist arabisch für Gott. Und natürlich auch die arabischen Christen sagen Allah zum Vater Jesu Christi. Aber das hat mir nochmal bewusst gemacht, wie wenig eindeutig das oft ist, Grenzen zu ziehen. Wenn Leute fragen, glauben Christen und Muslime an den gleichen Gott? Weil sie nennen ihn zumindest schon mal gleich. Die Religionen unterscheiden sich erheblich, aber da gibt es auch Gemeinsamkeiten und Anknüpfungspunkte. Zum Beispiel der Glaube an den einen. Zum Beispiel die Vorstellung, dass Gott sich offenbart hat, dass er seine Gedanken irdischen Menschen anvertraut. Das verbindet diese Religionen. Und wie reagieren wir auf unsere muslimischen Mitbürger? Möglichst gar nicht, weil die ja draußen sind und wir Gott sei Dank drinnen. Begegnen wir ihnen auf Augenhöhe, mit Respekt, lernbereit vielleicht sogar oder abgrenzend, weil die kennen Gott ja doch nicht, weil Jesus ist ja ohnehin der einzige Weg. So ein Gespräch, das macht oft Mühe. Das verunsichert oft auch. Aber manchmal führt es auch zum gegenseitigen Lernen, stärkt es eine Beziehung. Und wir brauchen keine Angst haben, uns zu verunreinigen. Wir brauchen nicht zu fürchten, dass wir zu soft waren, zu sanft, zu liebevoll. Haben wir den Mut, nach der Wahrheit zu tasten? Staunen wir immer wieder über den Christus im Anderen? Da haben wir so viel nachgedacht vor Ostern. Jesus ruft uns zu, ihr seid doch mit dem Weinstock verbunden. Der Weingärtner persönlich kümmert sich um euch. Gott höchst selbst will, dass ihr Frucht bringt. Bergt euch mit euren Fragen in ihm, zieht Kraft und Lebenssaft für euer Tun von ihm, gründet euch in der Liebe Gottes, dann sind alle Dinge möglich. Amen.